Und das führt uns zum Feuilleton der Zeit, ganz neu geleitet in einer Doppelspitze, Iris Radisch und Adam Sobuczynski. Iris Radisch ist jetzt am Telefon. Guten Morgen und Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
Sie fangen ja würdigerweise mit den ganz großen Dingen an. Gottes neuester Streich, so titelt das Feuilleton der Zeit, das offenbar in ganz enger Verbindung zu ihm steht. Denn Ihr Autor Thomas Assheuer will herausgefunden haben, dass die Schöpfung jetzt zur Vollendung kommt. Ist nicht von mir, steht in der Zeit. Kurzum, die Schöpfung kommt zur Vollendung, weil Google eine Datenbrille erfunden hat. Bums, fangen wir ganz klein an. Was ist das?
Ja, dieses Google Glass, die Brille von Google, die soll so funktionieren, dass wir jetzt das Internet sozusagen unmittelbar vor dem Auge tragen können mit einem kleinen Apparat, der in unserer Brille sitzt, sodass wir also umstandslos nur mit einem Augenklick sozusagen von der Wirklichkeit in die virtuelle Wirklichkeit schalten können, hin und her, wie es uns beliebt. Und die Voraussage, die Thomas Assheuer in seinem Artikel, der der Auftakt zu einer ganzen Serie im Zeitfeuilleton sein soll, die Voraussage, die Thomas Assheuer da macht, ist, dass wir nun wirklich bald nicht mehr unterscheiden können, wo die virtuelle Welt aufhört, wo die wirkliche Welt anfängt. Also wir leben dann nicht mehr nur in einer Parallelwirklichkeit, wenn wir online gehen, sondern wir können zwischen online und offline dann sicherlich bald überhaupt nicht mehr unterscheiden.
Also letztlich ist es ein kleines Smartphone auf der Nase und man klingt sich ein durch Zwinkern. Es werden einem also künftig viele augenzwinkernde Menschen begegnen.
Ja, ganz genau so. Und es ist eben nicht nur so, dass man dann ins Internet geht, um Bilder anzugucken, Filme zu sehen. Man kann dann auch Aufnahmen von der Wirklichkeit machen. Das, was man gerade sieht, kann eigentlich unmittelbar auch schon ins Netz gestellt werden. Man kann auch das, was man sieht, scannen. Man kann es abgleichen mit Daten, die man hat. Also Thomas Assheuer entwirft da so ein Szenario. Man kommt in eine Kneipe und kann sofort abscannen, wer vielleicht auf einer Partnerbörse gemeldet ist, wer welche Vorlieben hat, wen man also ansprechen kann. Man kann die Wirklichkeit also permanent mit Daten abgleichen, die im Internet vorhanden sind. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, wer spricht echt oder wer liest nur von dem Teleprompter ab, den er in seiner kleinen Brille hat. All das wird völlig ununterscheidbar.
Er schreibt ziemlich begeistert. Ich hatte bei dem Artikel so ein bisschen den Eindruck, dass es geschrieben wie unter Champagner-Doping. Liest sich klasse. Aber wenn man sich das so klar macht, die ganze Welt augenzwinkernd und das Internet kommt auch noch auf die Nase und wir googeln sozusagen per Augenschlag. Findet er das so toll? Hat er den Prototyp selbst auf der Nase gehabt?
Er hat ihn noch nicht auf der Nase gehabt. Er ist ja im Augenblick in Europa noch nicht im Handel. Das kommt alles noch. Aber er ist, denke ich, am Ende doch skeptisch. Er zeigt uns diese ganzen Möglichkeiten, die der Transhumanismus, das ist die Philosophie dazu, wenn der Mensch sozusagen die Schnittstelle mit der Technik direkt auf der Nase hat, dann sagen die Transhumanisten, das ist die Sozialtechnologie, die wir uns immer schon gewünscht haben. Wir verbessern den Menschen jetzt endlich. Thomas Assheuer ist, denke ich, skeptisch. Er sieht doch, dass es kein unbedingter Freiheitszuwachs für den Menschen ist. Er befürchtet, dass es eine noch stärkere Unterwerfung des Menschen unter die Technik geben könnte.
Das sagt sich so großartig. Die philosophische Strömung des Transhumanismus geht davon aus, dass der Mensch und die Technik eine organische Synthese eingehen. Ist das wirklich eine philosophische Strömung oder sagt das bloß die Marketingabteilung von Google?
Nein, nein, es ist schon eine, da gibt es ganze Kongresse, die Transhumanisten, die treffen sich, das ist eine Zukunftsvision.
Der Zukunftsgott.
Das ist ein, ja genau, das ist eine Zukunftsvision für den Zukunftsgott. Wie können wir den Menschen dieses Mängelwesen technisch verbessern? Thomas Assheuer sagt sogar, es gibt einen linken Transhumanismus und es gibt einen konservativen. Die Linken meinen es eigentlich gut mit dem Menschen, die wollen ihn nur ein bisschen reparieren. Die Rechten träumen von einer neuen mythischen Gemeinschaft, von einem Eintauchen in den globalen Datenstrom. Also er macht da sogar verschiedene Strömungen des Transhumanismus fest.
Der berühmte amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama hält das für mordsgefährlich. Und auch wenn man das nochmal ein bisschen ins Einfache rückt, so wird ja das Sehen der Welt vom Wissen um die Welt überblendet. Und was habe ich als kleiner Mensch davon, wenn ich vor dem Kölner Dom stehe und rechts oben auf meiner Nase hebt dann die Klammer von Google an und sagt mir, das ist der Kölner Dom, Klammer zu.
Naja, das klingt zunächst mal wie ein netter Service, aber was dabei ja herauskommen kann, ist eine komplette Überschreibung unserer Wirklichkeit durch Kommentare, deren Herkunft wir ja überhaupt nicht authentifizieren können. Das sind Kommentare, die vielleicht in irgendwelchen kalifornischen Serverparks verfasst werden, die kontrolliert werden von Weltfirmen, auf die wir gar keinen Zugriff haben.
Radisch, vielleicht ist es gut, wenn wir beide noch ein Jahr lang zumindest begeistert naturbelassen bleiben.
Okay.
Wir wechseln das Thema und wir müssen unser Leben ändern. Plötzlich klingt es nach Peter Sloterdijk, wenn man mit Cecilia Bartoli spricht. Sie haben ein großes Interview mit der wunderbaren Sängerin im Blatt. Ich blätter mal dahin. Dieses Interview muss ein sehr temperamentvolles Vergnügen gewesen sein. Ein Interview mit Cecilia Bartoli. Christine Lemke-Mattweil hat es geführt. Bei welcher Gelegenheit hat sie sie getroffen?
Sie hat sie in Salzburg getroffen, wo sie ja jetzt verantwortlich ist für die Pfingstfestspiele. Und sie probt gerade, sie wird zum ersten Mal die Norma singen in Vincenzo Bellinis Oper. Und über diese Rolle vor allen Dingen hat Christine Lemke-Mattweil mit der großen Primadonna gesprochen.
Das ist die Rolle, die Maria Callas berühmt gemacht hat, die sie eindrucksvoll verkörpert hat wie kaum eine andere und die sie letztlich auch die Stimme gekostet hat. Maria Callas war ungefähr 10 Jahre richtig gut und dass es dann aufhörte, das lag unter anderem auch an der Norma. Cecilia Bartoli hat eine wunderbar bewegliche, aber eine eher kleine Stimme und sie geht diese Rolle ganz anders an, spielt sie auch nicht auf High Heels, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, eher auf Wanderstiefeln.
Ja, das sagt sie. Sie packt diese Stiefel in dem Interview auch aus, aber das hängt, glaube ich, damit zusammen, wie diese Oper inszeniert ist. Sie spielen sie nämlich nicht im ersten Jahrhundert nach Christus, wo sie hingehört, sondern sie wird inszeniert als eine Szene aus dem Zweiten Weltkrieg. Und Norma wird wohl als Partisanin auftreten und als solche muss sie eben schnell zu Fuß sein.
Maria Callas wird sich im Grabe umdrehen, aber ich glaube, da kommt was Spannendes auf uns zu. In dem sehr klugen und nicht nur opernrollenlastigen Interview mit Cecilia Bartoli steht ein Satz, der mich echt getroffen hat. Es gab noch nie so viel gut ausgebildete Sänger wie heute und nie so wenige Interpreten, sagt Cecilia Bartoli, die nicht besonders eitel ist, wenn man sie kennenlernt. Nochmal zugespitzt, sie sieht nie zuvor so viel Können wie heute und nie so zuvor so wenig Kunst. Das ist eigentlich ein ganz trauriges Resümee.
Ja, das ist ein ganz starker Augenblick in dem Interview. Sie sagt einfach, es gibt zu wenig Künstler, die einen eigenen Charakter bewahren, die sozusagen jenseits des Mainstreams wissen, was sie selber wollen. Sie sagt, es gibt keine inneren Visionen bei den Interpreten und auch überhaupt keine Lust am Anderssein. Das ist eine heftige Aussage und ich nehme an, dass sie selber sich davon ausnimmt. Ich hoffe es jedenfalls. Sie sagt das übrigens auch über die Oper. Sie sagt das nicht nur über Sänger, sie sagt das über die Oper allgemein. Sie sagt, es gibt nur noch wenige große Häuser, die alle ein ähnliches Programm spielen. Oper, die Vielfalt bietet und die vielfältig ist, sieht sie immer weniger.
Ihr eigenes Land, Italien, ist besonders betroffen. Aus Italien kommen die meisten und die berühmtesten Opern. Und die wenigsten Opernhäuser kommen da noch einigermaßen klar.
Ja, das endet das Interview und da sagt die Interviewerin sogar, sehe ich da Tränen in den Augen der Primadonna, wenn sie nämlich über Italien spricht und sagt, ja, wir haben das natürlich auch diesen 20 Jahren zu verdanken, die Italien so eine Misswirtschaft jetzt hatte und wir müssen wieder Opfer bringen. Das ist auch eines der Stichworte für ihre Pfingstfestspiele. Sie sagt ganz klar, wir Italiener müssen uns selbst wieder in die Hand nehmen und ohne Opfer geht es nicht. Es ist nicht möglich, dass wir alle ausgestattet sind, eine Familie mit 5 Autos und 5 PCs, das geht einfach nicht. Wir müssen unser Leben ändern, da sind wir wieder am Ausgangspunkt. Und das heißt für Sie, wir müssen es auch wieder ein bisschen zurückdrehen, zurückschrauben.
Und vielleicht die Google-Brille nicht so bald aufsetzen. Das Interview endet ganz versöhnlich mit einem Kochrezept Spaghetti alla Norma. Die Auberginen außen kross und innen so zart, dass sie auf der Zunge zergehen, wie bei einem reifen, erfüllten Ton. Dieses Interview mit Cecilia Bartoli steht in der Zeit, genauso wie die neueste Aufgabe von Gott nach Thomas Assheuer, Gottes neuester Streich, die Google-Brille. Über beides sprach ich mit Iris Radisch, der neuen Feuilleton-Chefin der Zeit. Vielen Dank.
Dankeschön.
Schönen Tag und alles Gute fürs neue Amt.
Danke.
Die Zeit erscheint in Hamburg und in Hamburg hören Sie das Programm von Deutschlandradio Kultur auf der UKW-Frequenz 89,6.